Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen.
Wieder einmal macht Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den Deutschen ein Angebot. Als Antwort auf den historischen Aufruf des zukünftigen deutschen Kanzlers, so Macron in einer Fernsehansprache vor wenigen Tagen, habe ich beschlossen, die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem Kontinent durch unsere Abschreckung zu eröffnen. Folge 76 von Frankophil über die Bombe, die Frankreich und Deutschland näher zusammenrücken lässt. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Immer wieder hat es Emmanuel Macron in den vergangenen Jahren versucht. Doch unter Kanzlerin Angela Merkel und Bundeskanzler Olaf Scholz gab es auf sein Werben keine Antwort. Das Pariser Angebot einer strategischen Debatte über den französischen Nuklearschirm verhallte ungehört bei Frankreichs wichtigstem Nachbarn. Deutschland hatte ja den Schutz der Amerikaner. Doch der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Dinge anders, will mehr Europa im Großen und weniger Europa im Kleinen, wie er es formuliert. Dazu könnte auch das bislang Undenkbare gehören. Deutschland könnte unter den französischen Atomschirm schlüpfen. Vor einem Jahr haben wir diese Debatte mit Eckhard Lübkemeier in Folge 59 geführt. Der frühere Botschafter ist Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und veröffentlicht regelmäßig zu Themen der nuklearen Abschreckung. Heute ist Eckhard Lübkemeier erneut zu Gast bei uns im Podcast. Herr Lübkemeier, als wir wirklich fast auf den Tag genau vor einem Jahr an dieser Stelle schon einmal über nukleare Abschreckung gesprochen haben, da war die Debatte noch mit ganz, ganz vielen Ifs verbunden. Wenn Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten, zum Nachfolger von Joe Biden gewählt wird, wenn der deutsche Kanzler Macrons Initiative aufnimmt, etc. Jetzt gibt es einige dieser Einschränkungen nicht mehr, nach gerade einmal 6 Wochen Donald Trump im Weißen Haus, kommt der Wahlsieger der Bundestagswahl, Friedrich Merz, nämlich zu folgendem Ergebnis.
Deutschland wird nicht selbst über Atomwaffen verfügen können und dürfen. Und dabei wird es auch bleiben. Aber nukleare Teilhabe mit Frankreich, mit Großbritannien, ist aus meiner Sicht jedenfalls ein Thema, über das wir reden müssen.
Sagt Friedrich Merz, der womöglich nächste Kanzler, im Deutschlandfunk-Interview an diesem Wochenende. Herr Lübkemeier, solche Worte hat man bislang nicht von Regierungspolitikern gehört. Nehmen wir jetzt einmal an, hier hat der künftige deutsche Kanzler gesprochen. Was könnte diese Ankündigung für Deutschland und die Bundeswehr bedeuten?
Also zunächst einmal, Herr Noll, was Sie gerade gesagt haben, ist wohl wahr. Solche Worte hat man noch nicht gehört. Aus meiner Sicht hört man sie endlich, denn Trump hin oder her, wir hätten das Angebot, das Macron ja schon vor, lassen Sie mich kurz, mehr als 4 Jahren gemacht hat, nämlich mit Frankreich über die europäische Dimension der Force de Frappe, also der französischen Nuklearstreitkräfte zu sprechen. Das hätten wir schon längst annehmen sollen. Das galt schon für die alte Bundeskanzlerin Merkel und es galt auch für Bundeskanzler Scholz. Dass Herr Merz das jetzt offenbar aufgreifen will, noch einmal gesagt, aus meiner Sicht endlich, ist natürlich Donald Trump geschuldet in erster Linie. Ich habe den Eindruck, dass Herr Merz, der ja an der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar teilgenommen hat, dass er durch das, was damals der Vizepräsident Vance gesagt hat, nämlich, dass die eigentliche Bedrohung ja nicht von Russland und China ausgeht, sondern aus dem Inneren, sprich aus dem Inneren Europas kommt, dass Herr Merz wirklich geschockt war durch diese Worte, durch diese, ja, man kann nicht sagen, Worte ist ja schon etwas zu freundlich formuliert. Das war ja eine Philippika, eine Anklagerede. Herr Vance hat uns in den Senkel gestellt, um es mal salopp zu formulieren. Und dann kam natürlich das Ereignis im Weißen Haus, sprich der Zusammenstoß zwischen Zelensky und Trump hinzu. Ich glaube, dass dieses und verschiedene Äußerungen von Herrn Trump doch einen solchen Eindruck auf Herrn Merz gemacht haben, zu Recht, finde ich, wenn auch für Deutschland etwas verspätet, aber immerhin jetzt, dass wir nach Alternativen Ausschau halten müssen für das, was uns die Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten 75 Jahren geboten haben, nämlich einen militärischen und vor allen Dingen nuklearen Schutz. Dieser Schutz droht zu erodieren in rasanter Geschwindigkeit. Und Deutschland muss sich jetzt in der Tat fragen, welche Alternativen haben wir, sollte dieser Schutz gänzlich zurückgezogen werden. Und wenn man nicht eine deutsche Bombe will, die man kurzfristig ohnehin gar nicht entwickeln könnte, dann bleibt eigentlich nur Frankreich als möglicher Ersatz dafür.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Diskussionen mit Donald Trump. Sie haben den US-Vizepräsidenten J.D. Vance erwähnt mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ein entsprechendes Echo gemacht hat. Aber man muss auch sagen, unter diesen zahlreichen Wortmeldungen des US-Präsidenten, seiner Administration, Verteidigungsminister, Außenminister, den Drohungen, die es ja wirklich fast täglich in Richtung Europa gibt, war, soweit ich das zumindest überblicke, bislang noch nicht die Drohung dabei, dass die USA ihren nuklearen Schutzschirm über Europa zurückziehen könnten. Also damit wurde ja nicht gedroht. Und trotzdem, sagen Sie, ist die Notwendigkeit vorhanden, da jetzt schon für Ersatz zu sorgen.
Ja, insofern, Sie haben recht, explizit wurde damit nicht gedroht. Aber dass Herr Merz jetzt das Gespräch mit Herrn Macron und übrigens auch mit London, der zweiten europäischen Nuklearmacht, suchen will, um, wie er gesagt hat, ja auch nuklear unabhängiger von den Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, das kommt ja nicht von ungefähr. Die Trump-Administration hat massive Zweifel gestreut an ihrer Verlässlichkeit. Und am Ende ist das Fundament eines nuklearen Beistandsversprechens, von dem Deutschland und Europa 75 Jahre lang profitiert hat, nämlich des Beistandsversprechens der Vereinigten Staaten von Amerika. Am Ende ist das Fundament das Vertrauen darin, dass die Vereinigten Staaten bereit sein könnte, wenn es zum Äußersten kommt, sogar ihre nationale Existenz für die Sicherheit Europas durch den Einsatz von Nuklearwaffen gegen einen nuklear bewaffneten Aggressor aufs Spiel zu setzen. Und diese Verlässlichkeit erodiert, diese Verlässlichkeit steht zunehmend in Zweifel. Und das ist das, glaube ich, was Herrn Merz bewegt hat, zu sagen, ja, Deutschland will jetzt auf das Angebot von Herrn Macron eingehen. Dass er Trump, noch nicht explizit das nukleare Beistandsversprechen zurückgezogen hat. Das ändert eben nichts daran, dass Zweifel an der Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident Trump berechtigt sind.
Jetzt haben wir die deutsche Position zumindest von Friedrich Merz uns etwas näher angeschaut, auch schon mal Richtung Washington geblickt. Schauen wir jetzt auf die Partner, auf die es dann vor allem ankommen soll in der Zukunft. Friedrich Merz spricht ja, Sie haben es gerade gesagt, von London und Paris, also vom Vereinigten Königreich und Frankreich. Aber Paris kann man wohl unterstellen, ist da der wohl wichtigere Partner. Und in Paris wurden die US-kritischen Worte von Friedrich Merz am Wahlabend, die es ja auch gab, direkt 2 Stunden nach Schließung der Wahllokale, seine Äußerungen über die europäische Nukleardebatte, was wir gerade gehört haben, aufmerksam registriert und von Staatspräsident Emmanuel Macron direkt aufgenommen. Sie haben das auch gerade schon gesagt, seit 2020 hat Macron ja wiederholt die Erweiterung des französischen nuklearen Schutzschirms ins Gespräch gebracht, beziehungsweise, man muss eher sagen, eine strategische Debatte darüber gefordert. In einer Fernsehansprache sagte der Präsident jetzt vor wenigen Tagen:
Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Also ein historischer Appell, sagt Macron von Friedrich Merz, dem zukünftigen deutschen Kanzler. Wir hatten ja in der letzten Atomfolge vor genau einem Jahr viel über vertrauliche Gespräche hinter den Kulissen diskutiert, spekuliert über einen möglichen Besuch eines deutschen Verteidigungsministers auf der Atom-U-Boot-Basis der französischen Streitkräfte. In der Bretagne zum Beispiel als Signal an Russland. Nun nimmt der Staatspräsident das Thema auf in eine abendliche Fernsehansprache an die ganze französische Bevölkerung. Also da ist nichts mehr mit vertraulichen Gesprächen hinter den Kulissen, sondern da wird ein deutliches Signal in der Öffentlichkeit gezogen. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Also ich will es mal, wie soll ich sagen, etwas bildhaft formulieren. Die Zeit ist gekommen für ein nukleares Aachen. Deutschland und Frankreich haben in Ergänzung nachfolge des Élysée-Vertrages einen Aachener Vertrag geschlossen. Und in diesem Aachener Vertrag erklären sie, dass ihre Sicherheit untrennbar sei. Und dieser Aachener Vertrag erhält in dem bereits jetzt damit angesprochenen Artikel 4 eine verbindliche Beistandsklausel. Für den Fall, dass einer der beiden Staaten angegriffen wird, würde der andere Staat alle Mittel, einschließlich militärischer, nutzen, um ihm zu Hilfe zu kommen. Ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um diese Beistandsklausel explizit auch auf die französischen Nuklearstreitkräfte zu beziehen. Das meine ich mit, die Zeit ist reif für ein nukleares Aachen. Was getan werden könnte, öffentlich, wäre, dass beide Seiten erklären, zu den militärischen Mitteln, mit denen man sich gegenseitig Beistand versprochen hat, gehören auch die französischen Nuklearstreitkräfte. Implizit war das vielleicht immer gemeint, kann sein, aber wenn man das jetzt ausdrücklich machen würde durch eine gegenseitige Präzisierung, was mit Artikel 4 gemeint ist, dann wäre so gesehen auf der deklaratorischen Ebene Deutschland von jetzt auf gleich unter dem französischen Atomschirm.
Was wären die Voraussetzungen, dass es dazu kommen könnte? Wäre das eine Neuverhandlung des Aachener Vertrages? Wäre das eine Klarstellung des Aachener Vertrages? Ich glaube, es gab ja sogar ein wissenschaftliches Gutachten im Deutschen Bundestag zu dieser Frage, ob die nukleare Komponente im Aachener Vertrag womöglich mitgedacht sein könnte.
Das Gutachten kenne ich nicht, aber es braucht keine Neuverhandlung, sondern aus meiner Sicht, wie Sie zu Recht gesagt haben, alles, was es braucht, ist eine Klarstellung, eine Präzisierung, eine ausdrückliche Bekräftigung, dass zu den in Artikel 4 der gegenseitigen Beistandsklausel genannten militärischen Mitteln auch die französischen Nuklearstreitkräfte gehören. Wenn man das machen würde, dann wäre von jetzt auf gleich eindeutig, dass die Force de Frappe nicht nur Frankreich schützen soll, sondern eben auch den Partner des Aachener Vertrages, nämlich die Bundesrepublik Deutschland.
Aber sagen das nicht die französischen Präsidenten seit Charles de Gaulle, dass Deutschland immer mitgemeint ist und die Benelux-Länder, glaube ich, werden da auch immer genannt?
Ja, stimmt. Es ist immer mal wieder die Rede davon gewesen, dass sozusagen die Abschreckungsreichweite der französischen Nuklearstreitkräfte sich nicht beschränkt auf das französische Sanktuarium, nämlich das eigene Territorium. Das ist immer wieder gesagt worden. Aber, die Situation ist ja jetzt eine ganz andere, als die französischen Präsidenten in der Vergangenheit das gesagt haben, nahegelegt haben. da war Deutschland noch unter dem amerikanischen Schutzschirm gut aufgehoben. Aber jetzt ist das möglicherweise nicht mehr sicher, dass wir auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch von den Amerikanern nuklear geschützt werden. Und das ist eine radikale Änderung, eine grundstürzende Änderung in der sicherheitspolitischen Landschaft in Europa. Übrigens nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich. Denn auch Frankreich konnte in der Vergangenheit davon ausgehen, unsere Nuklearstreitkräfte sind im Wesentlichen und vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, für den Schutz des eigenen Territoriums da. Jetzt aber ist ihr westlicher Nachbar und ihr engster Partner möglicherweise nicht mehr lange oder auf längere Sicht geschützt durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Das bedeutet, um es einmal, wie soll ich sagen, drastisch zu formulieren, Deutschland könnte, noch ist es nicht so weit, Deutschland könnte nuklear blank dastehen, in kurzer Zeit oder auf längere Sicht jedenfalls. Und das ist eben auch für Frankreich eine fundamentale Änderung seiner strategischen Lage. Denn kann Frankreich sicher sein, wenn Deutschland es nicht ist? Und die Frage ist fast eine rhetorische. Nein, Frankreich kann es natürlich nicht. Kann Frankreich wirtschaftlich gedeihen, wenn Deutschland es nicht tut? Nein, kann es nicht. Kann die Währungsunion letztlich Bestand haben, wenn Deutschland nicht mehr sicher ist? Dahinter steht ein großes Fragezeichen.
Stichwort Fragezeichen. Es ist ja noch vieles offen bei dieser Initiative von Macron und dieser Antwort von Merz. Aber es gibt zumindest, was den Zeitplan anbelangt, ja ein bisschen mehr Klarheit. Hören wir nochmal Staatspräsident Emmanuel Macron bei einem Pressestatement in Brüssel vor einigen Tagen.
Plusieurs de mes collègues sont venus me voir. Et donc maintenant, on va ouvrir une phase où nos techniciens vont échanger. On va regarder exactement. On va ouvrir un dialogue à la fois stratégique et technique. Et se suivront des échanges au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour regarder d'ici la fin du semestre s'il y a des coopérations nouvelles qui peuvent voir le jour.
Ende des Semesters, was auch immer das Semester hier bedeutet, erste Klarheit nach Gesprächen auf der technischen Ebene, sagt Macron, aber auch zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs. Der Spiegel berichtet, dass die Bundesregierung seit mehr als einem Jahr einen strukturierten strategischen Dialog mit unseren Partnern in Frankreich und Großbritannien über eine europäische Säule der Abschreckung führe. Die Sicherheitsberater von Kanzler Scholz und dem französischen Präsidenten haben sich demnach schon getroffen. In dieser Frage, Herr Lübkemeier, wie müssen wir uns das vorstellen? Was könnte in diesem Semester auf technischer und was auf strategischer Ebene geklärt werden zwischen den beteiligten Staaten?
Man könnte eine gemeinsame Arbeitsgruppe, Kommission, Gremium einrichten, das sich dieser Frage annimmt, inwieweit der Abschreckungsschutz der Forste Frapp auf Deutschland ausgedehnt werden könnte und vor allen Dingen, wie das untermauert werden könnte. Das eine ist, wie schon gesagt, ein nukleares Aachen im Sinne von Präzisierung, Klarstellung von Artikel 4, dass die genannten militärischen Mittel auch die französischen Nuklearstreitkräfte umfassen. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Das müsste unterfüttert, untermauert werden durch eine sichtbare Zusammenarbeit, ist nicht das richtige Wort, aber durch eine sichtbare, erkennbare Annäherung Deutschlands an die französischen Nuklearstreitkräfte und an die französische nukleare Doktrin. Und das könnte geschehen, wenn ein solches Gremium dafür bestimmte Schritte entwickeln würde, die zeigen würden, wir meinen es jetzt ernst mit dieser Klarstellung im Aachener Vertrag und wir bekräftigen das, wir untermauern das, wir demonstrieren das, indem wir eben bestimmte Schritte ergreifen, die das dokumentieren. Dazu könnte zum Beispiel gehören, dass man eben eine gemeinsame Gruppe einsetzt, die sich mit der Einsatzdoktrin der französischen Nuklearstreitkräfte befasst. Dazu könnte gehören, dass französische nukleare Fähigkeiten, damit sind natürlich die Flugzeuge Rafale gemeint, mit ihren atomar bestückten Raketen, dass solche Systeme temporär zum Anfang nach Deutschland verlegt würden. Dazu könnte gehören, das, was übrigens vor gut 2 Jahren italienische Luftstreitkräfte bereits gemacht haben. Sie haben sich an einer Übung der französischen Nuklearstreitkräfte, wohlgemerkt mit konventionellen Systemen, beteiligt. Sowas gibt es auch in der NATO unter dem Namen Snowcat. Gibt es die Vorkehrung, dass nukleare Operationen, sollte es jemals dazu kommen, mit konventionellen Mitteln von Alliierten unterstützt werden. So etwas könnte auch zwischen Deutschland und Frankreich eingerichtet werden. Vielleicht könnte man, wenn man sagt, alles ist auf dem Tisch, auch darüber sprechen. Übrigens hat das der inzwischen verstorbene Minister Schäuble ja mehrfach angeregt, dass Deutschland sich beteiligen könnte auch an der Finanzierung der französischen Nuklearstreitkräfte. Wenn nicht direkt, dann vielleicht indirekt, indem man sich beteiligt am französischen Militärpotenzial oder gegenseitige Beteiligung vereinbart. Übrigens ist es auch wichtig, dabei nicht immer nur an die nuklearen Kräfte zu denken, sondern natürlich ist es im Interesse Deutschlands und Frankreichs, dass die nukleare Schwelle möglichst hoch bleibt. Und dafür braucht man entsprechend ausgerüstete, nämlich robuste, konventionelle Fähigkeiten. Und wenn Deutschland eines fehlt, dann sind es solche robusten, konventionellen Fähigkeiten. Also die geplante konventionelle Aufrüstung kann ein wichtiger Beitrag sein, um einen solchen Dialog nicht nur zu führen, sondern um ein französisches Schutzversprechen zugunsten der Bundesrepublik Deutschland mit nuklearen Mitteln, um dieses nukleare Schutzversprechen auch konventionell zu unterfüttern.
Über diese mögliche Annäherung an die französischen Nuklearstreitkräfte sprechen wir später nochmal. Aber ich würde gerne vorher noch eine ganz grundsätzliche Frage noch mit in die Debatte bringen. Wir hatten ja auch in der ersten Folge über die Nuklearstreitkräfte, über einen möglichen Widerstand in Frankreich gesprochen. Und da fällt natürlich vor allem der Name Marine Le Pen, die Macron gerne 2027 im Élysée-Palast ablösen würde. Ja, und auch Marine Le Pen hat sich natürlich wieder zu diesem Thema geäußert, nachdem der Staatspräsident ja erneut vorgeprescht ist. Sie lehnt das Projekt, das Vorhaben weiterhin ab.
La dissuasion nucléaire française doit rester une dissuasion nucléaire française, qu'on ne doit pas la partager, qu'on ne doit encore moins la déléguer.
Herr Lübkemeier, jetzt wollen wir uns in welcher Form auch immer ein wenig von den USA lösen, sicherheitspolitisch, weil der Amtsinhaber, der aktuelle im Weißen Haus, aus unserer Sicht eine falsche Politik verfolgt. Aber wir suchen uns einen Partner, bei dem wir in 2 Jahren vielleicht dasselbe sagen werden. Ist das nicht ein großes strategisches Dilemma für Deutschland?
Das kann eines werden, keine Frage. Aber in Erwiderung darauf ist der Punkt 1, der mögliche künftige Kanzler hat es auch einmal gesagt. Der Punkt 1 ist, die restlichen 2 Jahre von Macron so gut wie möglich nutzen. Er hat noch 2 Jahre bis 2027. Die erste Aufgabe, die erste Priorität muss sein, Macron hat das Angebot gemacht, wir greifen es endlich auf und wir sehen, wie weit wir zusammen mit ihm in den nächsten 2 Jahren kommen können. Das ist Punkt 1, der ja nicht dem widerspricht, dass in 2027 möglicherweise eine Präsidentin kommt, die das Ganze möglicherweise zurücknehmen würde, sondern wenn das nicht auszuschließen ist, dann hat man eigentlich umso mehr Anlass, in der restlichen Zeit, die Macron noch Präsident ist, so weit wie möglich mit Frankreich in dieser Frage zu kommen. Aber jetzt kommt mein Punkt 2 und das, finde ich, ist noch der viel wichtigere. Ob Marine Le Pen als Präsidentin an dieser Position festhält, halte ich nicht für ausgemacht. Denn wenn sie Präsidentin ist und sich dann die strategische Lage ihres Landes anschaut, dann könnte sie auch sie ins Nachdenken darüber kommen. Denn wie schon vorher gesagt, wenn Deutschland nicht mehr ausreichend oder zu einem annehmbaren Preis von den USA nuklear geschützt würde, dann würde sich auch die strategische Lage Frankreichs grundstürzend ändern. Alle diejenigen, die jetzt immer wieder Le Pen anführen, unter Stand heute Status quo, die sollten das berücksichtigen, dass wenn dieser Status quo sich grundstürzend verändert, und er ist dabei, das zu tun, sonst hätte der künftige Kanzler nicht diese Äußerungen gemacht, sonst hätte Macron sein Angebot nicht so explizit erneuert, doch jetzt endlich in einen Dialog einzutreten über diese Frage. Die strategische Lage ist dabei, sich grundlegend zu ändern. Die Vereinigten Staaten von Amerika unter Trump sind dabei, sich von Europa abzuwenden. Ob sie das endgültig tun, bis hin zum sozusagen Einklappen des Atomschirms, niemand weiß es. Aber der Punkt heute ist, dass es auch niemand mehr ausschließen kann. Und das ist die grundlegende Veränderung zu der Situation der letzten Jahrzehnte. Da konnten wir das ausschließen, aber das können wir jetzt nicht mehr. Und Trump hin oder her, die strategische Neuausrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika in Richtung Einhegung Chinas, sie wird weitergehen. Sie hat bereits vor Trump 1 begonnen, sie ist unter Biden weitergegangen und sie wird unter jedem amerikanischen Präsidenten weitergehen. Schlussfolgerung ist, Europa tut gut daran, sich mehr um sich selbst und seine Sicherheit zu kümmern. Und ich glaube, dass auch Frau Le Pen das wird bedenken müssen. Und noch eins möchte ich hinzufügen. Um es wirklich mal zuzuspitzen, um wirklich auf einen angespitzten Punkt zu bringen. Wenn Deutschland nicht mehr durch einen Partner nuklear geschützt wird, wir aber weiterhin einen nuklearen Schutz brauchen, was bleibt dann Deutschland noch? Und das ist fast eine rhetorische Frage in dem Sinne, dass uns dann nur bliebe, dass wir uns selbst nuklear schützen müssen. Und das wäre auch eine Frage an eine Präsidentin Le Pen, ob sie das will.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie weit wir in Europa eigentlich gehen wollen. Bruno Tertre, einer der führenden Sicherheitsfachleute Frankreichs, hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Interviews zu dem Thema nuklearer Schutzschirm gegeben, auch in französischen Medien, aber auch in deutschen Medien. Und da spricht er von zwei Möglichkeiten. Einmal einer zusätzlichen Absicherung des vorhandenen US-amerikanischen Schutzschirms durch Frankreich und Großbritannien bei Aufrechterhaltung eben des amerikanischen Schutzschirms. Gucken wir uns erstmal diese Variante an. Was würde uns diese Variante in Deutschland beziehungsweise auch bei unseren Verbündeten an der NATO-Ostflanke an zusätzlicher Sicherheit bringen?
Also insofern eine ganze Menge, wenn man, wie ich bereits gesagt habe, berücksichtigt, dass wenn man über nukleare Abschreckung spricht, nuklearen Schutz spricht, dann geht es eben nicht nur um Nuklearstreitkräfte, sondern das Bestreben muss doch sein, konventionell so stark zu sein, dass man in der Lage ist, die Bürde der nuklearen Eskalation einem möglichen Gegner, und das ist, kann ja in Europa nur Russland sein, einem möglichen Gegner aufzubürden und nicht selber nuklear eskalieren zu müssen. Also, je stärker wir Deutschland, wir Europa konventionell sind im Vergleich mit Russland, umso höher die nukleare Schwelle und umso geringer die Abhängigkeit von der Notwendigkeit für die eigene Sicherheit die nukleare Schwelle überschreiten zu müssen und möglicherweise gar als erster Nuklearwaffen einsetzen zu müssen. Also konventionelle Ertüchtigung, um es, sagen wir, unverhohlen zu sagen, konventionelle Aufrüstung ist ein Gebot der Stunde. Und ich habe den Eindruck, dass das alle auch inzwischen in Deutschland erkannt haben. Und es ist ein wichtiges Mittel, ein unerlässlicher Schritt, um die nukleare Schwelle so hoch wie möglich zu halten.
Für diese zusätzliche Absicherung des US-amerikanischen Schirms, von der Bruno Tertre spricht, könnte Frankreich, Sie haben das ja auch gerade schon mal erwähnt, symbolische Schritte unternehmen, zum Beispiel Rafale-Kampfjets, die eben mit Atomwaffen ausgerüstet werden können, für eine Zeit lang in Deutschland stationieren, in Polen oder im Baltikum. Aber glauben Sie tatsächlich, dass das die russischen Kalkulationen verändern würde, so ein Schritt?
Sie fragen zu Recht, ob ich das glaube. Man kann nicht anders als glauben in diesem Bereich. Ich sage das mal glücklicherweise. Denn wir sind übrigens im Jahr des 80. Jahrestages des ersten und einzigen Einsatzes von Atombomben. Seitdem hat es zum Glück keinen Einsatz von Nuklearwaffen mehr gegeben. Und daher kommt zu Recht in Ihrer Frage das Verb glauben. Denn wenn es um nukleare Abschreckung geht, dann geht es ja darum, jemanden abzuschrecken von einer Handlung, die unerwünscht ist. Wenn er sie nicht begeht, dann kann es sein, dass meine Abschreckung ihn dazu bewegt hat. Er kann aber möglicherweise auch aus ganz anderen Gründen diesen Schritt nie erwogen haben. Oder ihm ist das Risiko viel zu hoch. Das heißt, glaube ich, dass das Eindruck auf Moskau machen könnte? Ja, ich glaube schon. Wenn man nicht nur signalisiert, sondern durch eine solche Verlegung von Streitkräften, möglicherweise auch nuklearfähigen Streitkräften, in andere Länder dokumentiert, dass es nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit von Verbündeten geht, dann wird Moskau schwerlich das nicht berücksichtigen können. Ob es ausreichend wäre, dass sie es ernst nehmen, kommen wir zurück zu dem, glauben wir das oder glauben wir es nicht? Ich würde annehmen, wenn wir in einem Bereich sind, in dem es, wenn es um Nuklearwaffen geht, um existenzielle Risiken geht, dass Leute auch in Moskau, sofern sie ein Überlebensinteresse haben, sofern sie ein Interesse am Überleben des Regimes haben, das nicht unberücksichtigt lassen können in ihren Kalkulationen. Abschreckung funktioniert übrigens nur dann, wenn man es nicht mit Selbstmordattentätern zu tun hat. Und wir gehen mal davon aus, dass bei allem sozusagen Aggressionspotenzial, das Herr Putin in den letzten Jahren entfaltet hat, dass selbst Herr Putin ein Interesse am eigenen politischen Überleben, nämlich seines Regimes, hat. Und solange er das hat, ist er abschreckungsfähig. Aber was man genau braucht, um ihn abzuschrecken, das spielt sich in seinem Kopf ab. Das kann letztlich niemand von uns wissen. Was man nicht nur glauben darf, sondern annehmen kann, ist, wenn man das Risiko höher schraubt durch konventionelle Aufrüstung, durch dokumentierte Bereitschaft, notfalls auch nuklear zu eskalieren, dann kann man das Risikokalkül in Moskau beeinflussen.
Nun können wir tatsächlich ja nicht in den Kopf von Wladimir Putin hineinschauen. Also wir sind da tatsächlich auf das Glauben angewiesen und auf glaubhafte Symbole. Jetzt gerade vor ein paar Tagen haben die Franzosen ein Foto veröffentlicht vom Besuch der NATO-Botschafter auf der Luftwaffenbasis der französischen Rafale-Kampfjets, die eben mit Nuklearwaffen bestückt werden können. Wurde in Deutschland kaum beachtet, diese Tatsache, dass es diesen Besuch gab. Sind das auch Signale aus Ihrer Sicht an Moskau?
Das darf man getrost annehmen, dass das auch so gemeint ist. Und das fügt sich in die Reihe dessen, worüber wir gesprochen haben, dass Macron jetzt sein Angebot erneuert hat und dass der wahrscheinlich künftige deutsche Kanzler gesagt hat, er sei bereit, das jetzt ernsthaft zu prüfen, was Deutschland in den letzten Jahren leider versäumt hat. Jedenfalls für uns Außenstehende erkennbar versäumt hat. Also ich glaube, es fügt sich in diese Reihe der Signale auch an Moskau. Sollte die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika noch weiter zurückgehen, dass man bereit ist, dann Moskau auch als Europäer die Stirn zu bieten.
Die Europäer, Sie haben das gerade schon am Beispiel, glaube ich, Italiens erwähnt, dass die sich an einer Übung der französischen Atomstreitkräfte beteiligt haben oder die zumindest beobachtet haben. Das ist tatsächlich ein wichtiges Thema für die kommenden Monate und Jahre. Es gibt in Frankreich, ich glaube, alle paar Monate diese Übung Poker heißt die. Rafale-Jets starten dann von der Basis Saint-Dizier und kreisen dann mehrere tausend Kilometer über Frankreich, um eben den Einsatz der Atomwaffen auf ein Scheinziel zu simulieren. Was könnte es denn da ganz praktisch nutzen, wenn die Bundeswehr an solchen Übungen teilnimmt? Wäre es da denkbar, dass die Deutschen da ja Hilfsdienste übernehmen, enger mit dem französischen Arsenal verbunden sind? Oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
Sagen wir mal, das ist jetzt nicht mein ureigener Expertenbereich, aber ich würde mal denken, allein schon die symbolische Beteiligung an solchen Übungen wäre ein Signal Frankreichs an die Verbündeten, wir an Frankreich, vor allen Dingen aber eben auch an Moskau und ich glaube, man darf jetzt sagen, auch an Washington. Wie schon eben gesagt, die Europäer meinen es ernst, im Sinne von, wenn du, Washington, uns nicht mehr bereit bist, ausreichend zu schützen oder zu einem Preis, der für uns akzeptabel ist, dann müssen wir uns um uns selbst kümmern, auch in diesem Bereich. Und ich glaube, insofern wäre das erstmal symbolisch wichtig. Rein militärisch gesehen könnte es auch nützlich sein, konventionelle Hilfsdienste für nukleare Operationen zu leisten, beziehungsweise sie zu trainieren, wie Sie eben gesagt haben. Denn diese französischen nuklearwaffenfähigen Flugzeuge müssen ja zum Beispiel geschützt werden. Und das wären ja dann konventionelle Systeme, sprich Flugzeuge zum Beispiel, die das übernehmen könnten. Und da könnte sich auch Deutschland beteiligen. Übrigens perspektivisch gesehen gibt es noch einen weiteren Punkt. Das ist aber wirklich perspektivisch auf die lange Sicht gesehen. Und das betrifft die in diesen Tagen ja auch vielfach angesprochene nukleare Teilhabe. Da muss man übrigens sehr sauber sein, was mit nuklearer Teilhabe gemeint ist. Wenn der künftige Bundeskanzler davon spricht, dass man mit Frankreich und Großbritannien vielleicht auch über nukleare Teilhabe spricht. Ich glaube, er hat das Wort, wenn ich mich recht erinnere, auch in dem Zusammenhang benutzt. Dann muss ganz klar sein, was damit gemeint ist und vor allen Dingen, was damit nicht gemeint ist. Nicht gemeint ist damit, und insofern, Sie haben eben das Zitat von Frau Le Pen gebracht, was damit nicht gemeint ist, und Frau Le Pen geht insofern ins Leere, ist natürlich, dass Deutschland oder andere europäische Staaten einen Finger an den roten Knopf Frankreichs bekommen. Das bedeutet Teilhabe ausdrücklich natürlich nicht. Die alleinige Entscheidungshoheit bleibt beim französischen Präsidenten oder der Präsidentin.
Aber dann sind wir jetzt beim spannenden Punkt eines Planungs- und Konsultationsmechanismus. Wir sind den Hörern ja im Grunde noch dieses zweite Szenario von Bruno Tertrais schuldig, ne? Das dramatischere Szenario, eben der komplette Wegfall des US-amerikanischen Schutzschirms, was Bruno Tertrais als sehr hypothetisch bezeichnet in den Interviews. Dafür, sagt er, müssten dann langfristig gemeinsame Planungsmechanismen geschaffen werden, eben analog zur nuklearen Planungsgruppe der NATO, die es ja seit Jahrzehnten gibt, wo aktuell über den nuklearen Schutzschirm immer wieder gesprochen wird zwischen den Beteiligten. Es ginge also um Garantien von Briten und Franzosen, wenn man jetzt beide Länder nimmt, an die anderen Europäer. Also entscheidet zwar weiterhin der französische Präsident über den Einsatz, der sitzt am Knopf, aber es gibt dann vielleicht einen Konsultationsmechanismus. Ist das der große Knackpunkt für die Franzosen am Ende, das schwierigste Thema?
Also zunächst einmal, wenn ich Sie leicht korrigieren darf, aber das geht ja nicht nur um Sie in diesem Fall, sondern das geistert ja, ich sage das mal in Anführungsstrichen, durch unsere Debatte das Wort Garantie. Wenn es um den nuklearen Bereich geht, dann hat niemand eine Garantie. Ich erinnere mich an einen Satz von Karl von Clausewitz in seinem berühmten Buch vom Kriege. Niemals wird ein Staat sich der Sache eines anderen so annehmen wie seiner eigenen. Und das gilt, das konnte Clausewitz natürlich nicht vorhersehen, als er diesen Satz geschrieben hat, aber das gilt auch und vor allem für den nuklearen Bereich. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben uns nie eine Nukleargarantie gegeben. Das können sie auch gar nicht, denn im Zweifelsfalle muss ihnen das nationale Hemd natürlich näher als der europäische oder asiatische Rock sein. Sprich, wenn es um ihr eigenes Überleben geht, dann hat das vor allem anderen Priorität. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika schwört seinen Amtseid darauf, dass er, um den deutschen Amtseid des Bundeskanzlers zu zitieren, das Wohl des amerikanischen Volkes im Auge behalten muss. Dafür ist er gewählt. Sollte es zu einer Situation kommen, in der ein amerikanischer Präsident vor der Alternative stünde, auf den roten Knopf zu drücken und damit die eigene Vernichtung zu riskieren oder es nicht zu tun, und wenn er es nicht tut, würde das Überleben der amerikanischen Nation nicht gefährdet sein, dann ist es, kann sich jeder ausrechnen, was er dann tun bzw. was er nicht tun würde. Die Vereinigten Staaten von Amerika können uns keine Garantie geben. Ich will es mal vielleicht bildlich oder einprägsam ausdrücken. Hawaii als Teil der Vereinigten Staaten von Amerika liegt vom amerikanischen Festland etwa so weit entfernt wie Europa. Hawaii hat eine Garantie, Europa nicht. Europa hat ein Beistandsversprechen, eine Beistandszusage, die seit 75 Jahren funktioniert hat. Nicht, damit ich da missverstanden werde. Also es gibt keine Garantie und die kann uns auch kein französischer Präsident oder ein britischer Premierminister jemals geben. Die werden wir nicht haben. Aber was wir bekommen können und was seit 75 Jahren in der NATO erfolgreich funktioniert, ist eben, dass ein nuklear bewaffneter Partner uns ein Versprechen gibt, ein Versprechen, dessen Grundlage strategische Interessen sind, dass seine nuklearen Streitkräfte eben nicht nur für das eigene Sanktuarium zur Verfügung stehen, sondern eben auch der Sicherheit eines Partners dienen können, an denen Frankreich oder Großbritannien ein strategisches Interesse haben. Und an Nachbarn in Europa, an Nachbarn, mit denen gerade Paris so eng auf Gedeih und Verderb verflochten ist, an solchen Nachbarn hat man ein strategisches Interesse. Und deshalb wäre das zwar keine Garantie, aber es wäre doch ein wirklich solides Beistandsversprechen, das uns Frankreich bieten könnte.
Aber bei der nuklearen Teilhabe ist es ja so, die aktuell existiert eben zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten und anderen europäischen Staaten. Da drückt der amerikanische Präsident dann tatsächlich auf den Knopf oder gibt die Freigabe für die Bombe, die in Deutschland lagert, unter US-Verantwortung. Also amerikanische Soldaten schützen diese Bombe auf dem Flughafen Büchel, ist das in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Aber der deutsche Kanzler, die deutsche Kanzlerin entscheidet dann darüber, ob die Bombe auch unter, im Moment wären es noch die Tornado-Kampfjets, in Zukunft die F-35-Kampfjets montiert wird und dann in ein Ziel geflogen wird. Wäre so etwas dann auch mit Frankreich nötig?
Nötig würde ich fast ein Fragezeichen hintersetzen. Warum nötig? Das ist sozusagen das Modell, mit dem wir bisher gelebt und gut gelebt haben, mit dieser Art von Teilhabe. Ja. die uns, wie Sie zu Recht sagen, nicht die Möglichkeit eröffnet, beteiligt zu sein an der Freigabe, an dem endgültigen Einsatz. Aber wir würden die Trägersysteme für diese nuklearen Bomben stellen. Übrigens, die Amerikaner wären natürlich nicht darauf angewiesen. Sollte die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler nicht bereit sein, die deutschen Trägerflugzeuge für diese Bomben zur Verfügung zu stellen, dann hätten die Amerikaner auch andere nukleare Mittel unterhalb der strategischen Ebene, die sie zum Einsatz bringen könnten. Und übrigens in der strategischen Literatur gibt es immer mal wieder auch Hinweise darauf, dass die Amerikaner eine alternative Einsatzplanung haben könnten für den Fall, dass ein Bundeskanzler diese Trägerflugzeuge nicht zur Verfügung stellt. Und ehrlich gesagt, mich würde es wundern, wenn sie es nicht hätten. Aber natürlich ist dieses ein Element, was, deshalb heißt es Teilhabe, was uns eine gewisse Beteiligung ermöglicht, nicht nur an einem tatsächlichen Einsatz, zu dem es hoffentlich nie kommen wird, sondern, wie Sie ja auch gesagt haben, an Konsultationen über Einsatzpläne, sagen wir es einmal, für Nuklearwaffen, sollte das notwendig werden. Und auch das könnte natürlich im Verhältnis zu Frankreich uns eine möglicherweise stärkere, ich will nicht sagen Mitsprachemöglichkeit, aber Einwirkungsmöglichkeit eröffnen. Nur, ob das am Ende des Tages so 1:1 kopiert werden müsste, ist für mich zumindest eine offene Frage. Wenn das für die im Verhältnis zu den USA notwendig war und wenn die Amerikaner, und das haben sie getan, ja auf dieser Art von nuklearen Teilhabe bestanden haben, nicht weil sie dringend auf deutsche Trägerflugzeuge angewiesen sind, sondern weil es für Washington immer ein Element der sogenannten Lasten- und Risikoteilung gewesen ist in der Vergangenheit. Wenn das so war oder das war so aus Washingtoner Sicht, dann muss das aus Pariser Sicht möglicherweise nicht genauso sein.
Wenn wir schon beim Thema Glaubwürdigkeit sind und da vielleicht nochmal eine Runde drehen zu diesem Thema Glaubwürdigkeit, europäischer Ersatz eines US-Schirms für den Fall, dass sich die Amerikaner, bislang gibt es dazu keine Hinweise, aber dass sie sich möglicherweise komplett mit ihrem Schirm aus Europa zurückziehen. Da sagen einige zahlreiche Beobachter, Frankreich und Großbritannien könnten gar nicht glaubhaft diesen Schutz Europas übernehmen. Hängt damit zusammen, dass Franzosen und Briten viel weniger Gefechtsköpfe haben. Das ist ein Thema. Die Briten haben nur U-Boot-Raketen, US-amerikanische U-Boot-Raketen. Frankreich ist zwar von US-Lieferungen in diesem Bereich komplett unabhängig, aber das Land hat eben auch nicht das volle Arsenal von Atomwaffen. Da muss man jetzt leider etwas technisch werden, aber die USA haben ja ein Arsenal an sogenannten taktischen Atomwaffen, die tatsächlich für den Einsatz auf dem Schlachtfeld oder in regionalen Konflikten gedacht sind. Dazu gehören dann auch die Bomben, die für die nukleare Teilhabe vorgesehen sind, die dann von den F-35-Kampfjets abgeworfen werden können. Diese Waffen haben eine variable Sprengkraft. Das geht, wenn ich das richtig gelesen habe, von einer Kilotonne bis etwa 170 Kilotonnen. Frankreich hat atomar bestückte Marschflugkörper für Kampfjets, anders als die Briten, aber die haben eben eine Sprengkraft von ja fast doppelt so viel, 300 Kilotonnen. Also kurz gesagt, Frankreich kann in einem Konflikt mit Russland gar nicht begrenzt drohen atomar, wie die USA das könnten. Also müssten die Europäer, Herr Lübkemeier, dann nochmal viel Geld in die Hand nehmen und ganz neue Atomwaffen entwickeln, um die Abschreckung dann komplett zu machen?
Halte ich nicht für ausgemacht. Diese simplen Vergleiche, die numerischen Vergleiche, die Amerikaner haben, wie sagt man, stationiert, ungefähr 1500, so wie die Russen auch übrigens, haben aber in ihrem Arsenal noch ein paar tausend Sprengköpfe mehr als das. Also insgesamt gut 5000, glaube ich, ist die Zahl. Halte ich wirklich nicht für ausgemacht, dass wir das 1:1 kopieren müssten um glaubhaft Moskau abschrecken zu können. Die simple Frage ist, wieso? Wieso eigentlich? Ja. Wo steht irgendwo geschrieben, wir haben noch mal kurz zurückzugehen, worüber wir bereits gesprochen haben, bei Abschreckung, und ich sage das als jemand, der sich seit längerer Zeit damit wissenschaftlich beschäftigt, und Wissenschaftler sind zögerlich von Glauben zu sprechen, aber bei Abschreckung geht es am Ende darum, was spielt sich in den Köpfen der Gegenseite ab, womit kann ich die Gegenseite so beeindrucken, dass sie, und das ist ja der Sinn von Abschreckung, von einer unerwünschten Handlung Abstand nimmt. Was würde Moskau glaubhaft abschrecken? Braucht man ein Arsenal wie das der Vereinigten Staaten von Amerika, um für Moskau das Risiko eines Angriffs in Europa so hoch zu schrauben, dass es diesen Angriff gar nicht erst in Erwägung zieht? Das kann niemand wissen. Möglicherweise ist das so. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Und da kommt übrigens im Spiel, und das stört mich wirklich auch an der Debatte bei uns, wenn es da nur um Zahlen geht. Ja, die Franzosen haben nur knapp 300 Sprengköpfe, die Briten vielleicht noch 220 dazu, macht 500. Und die Russen haben aber 5000. Wie kann man damit eine glaubhafte Abschreckung überhaupt erreichen? Es geht in diesem Bereich, gerade wenn es um nukleare Abschreckung geht, geht es wirklich nicht nur um Zahlen, sondern, das kann man übrigens sehr schön in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, das sehr schön, ja, am Beispiel des Ukraine-Konfliktes sehen, ja. Neben Zahlen ist die zweite Komponente, wenn man das mal so sagen darf, in einer Abschreckungsgleichung, ist die Frage, für wen stehen welche strategischen Interessen auf dem Spiel in einer konkreten Situation? Und wenn Moskau Europa angreifen würde und dieser Angriff ein existenzielles Risiko, wenn er in den nuklearen Bereich gehen würde, aber auch ein länger andauernder, massiver konventioneller Konflikt könnte ja schon ein existenzielles Risiko für Europa aufwerfen. Wenn ein solcher Angriff in den Bereich einer existenziellen Bedrohung kommen würde, ja, wieso könnte Moskau dann ausschließen, dass die Europäer, / die nuklear bewaffneten Europäer in Paris und London, dann nicht bereit sein würden, ihre nuklearen Fähigkeiten einzusetzen. Und übrigens, richtig ist natürlich, wenn man das in einer solchen Situation nur den ganz großen Hammer rausholen könnte, nämlich auf einen konventionell vorgetragenen Angriff oder einen begrenzten Nuklearschlag Russlands nur antworten könnte, indem man gleich einen vernichtenden Gegenschlag führt, ja, dann hätte man in der Tat ein Glaubwürdigkeitsproblem aus russischer Sicht. Das würde immer noch nicht bedeuten, dass Moskau bereit sein könnte, leichtfertig dieses Risiko einzugehen. Aber es könnte eine, sagen wir, Glaubwürdigkeitslücke entstehen, eine Abschreckungslücke entstehen. Aber da hat Frankreich zumindest ja noch eine Option vorgeschaltet vor einem solchen vernichtenden Vergeltungsschlag. Und das ist das, was in der französischen Doktrin die letzte Warnung ist. Und die letzte Warnung wäre ein begrenzter Nuklearschlag, entweder als Überschreitung der nuklearen Schwelle oder als Gegenschlag zu einem begrenzten russischen Nuklearschlag, um zu demonstrieren, wir meinen es tödlich ernst. Und wenn ihr das nicht berücksichtigt, könnte der nächste Schritt sein, dass wir zu einem vernichtenden Vergeltungsschlag ausholen müssten. Nun lässt sich darüber natürlich diskutieren, das, was Frankreich bisher als letzte Warnung für sich national sozusagen vorgehalten hat, würde das ausreichen, um auch Verbündete mit einer solchen letzten Warnung zu schützen? Darüber müsste man diskutieren, ob das ausreichen könnte, Nochmal, wir befinden uns im Bereich des Glaubens, ob Moskau das ernst nehmen könnte, das weiß man nicht. Aber in der Tat ist das ein Punkt, wo ich sagen würde, man muss nicht auf 5000 Sprengköpfe wie die Amerikaner gehen, aber die Frage ist schon zu stellen, inwieweit vielleicht Frankreich doch noch selektivere Einsatzoptionen brauchen würde, als das, was sie zurzeit haben.
Was wäre denn die letzte Warnung? Wie würde die denn aussehen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, was man in Frankreich öffentlich dazu gesagt hat. Übrigens, wenn wir von einer letzten Warnung sprechen, die Franzosen in ihrer Doktrin nennen das so. Aber das ist im Grunde nichts anderes, was geltende NATO-Strategie ist. Denn auch die NATO hat ja ihre nukleare Ersteinsatzdrohung nicht zurückgenommen. Das war ja auch ein Teil der NATO-Doktrin, der NATO-Nuklearstrategie im Kalten Krieg, als man davon ausging, die Gegenseite ist uns so konventionell überlegen, dass wir möglicherweise gezwungen wären, nuklear zu eskalieren, sollten sie uns massiv konventionell angreifen. Das ist die nukleare Ersteinsatzdrohung, die in der so früher sogenannten flexiblen Reaktion der NATO-Strategie enthalten war. Und diese nukleare Ersteinsatzdrohung ist bisher nicht zurückgenommen worden. Und diese nukleare Ersteinsatzdrohung, wie die letzte Warnung auf französischer Seite, war offenbar, was man als Außenstehender, der keinen Zugang zu den zu Recht geheim gehaltenen Dokumenten hat, aber was nach außen erklärt wurde, dass es sich um einen selektiven, möglicherweise nur gar demonstrativen Nuklearschlag handeln könnte, also nicht einen, der den Gegner massiv gar vernichten treffen soll, sondern der ihm demonstrieren soll, ich bin jetzt zum Äußersten bereit und der Zeitpunkt ist gekommen, dass du deine Aggression einstellst oder gar nicht erst dazu greifst. Das ist die Funktion eines solchen selektiven Nukleareinsatzes. Und übrigens, auch das ist etwas, wenn man sich unsere Debatte anschaut, ja, wo einem manchmal die Haare zu Berge stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Es geht doch nicht darum, einen taktischen Nuklearkrieg auszufechten. Man darf doch den entscheidenden Unterschied zwischen konventionellen Waffen und, ich zögere fast, wenn es in den nuklearen Bereich geht, von Waffen im herkömmlichen Sinne zu sprechen. Das sind doch keine Waffen, mit denen man einen Gegner niederringen will, ja, mit denen man sein militärisches Potenzial ausschalten will, um dann möglicherweise zu irgendeiner Art von Eroberung oder so etwas überzugehen, sondern das sind doch Waffen, die, wenn man die nukleare Schwelle überschreitet, in den Bereich der existenziellen Gefährdung beider Seiten führen. Und genau das ist doch die Funktion von Nuklearwaffen, dem Gegner ein existenzielles Risiko vor Augen zu führen, um die Abschreckungswirkung von Nuklearwaffen zu maximieren. Je mehr man sozusagen Nuklearwaffen konventionalisiert, indem man eben davon spricht, dass man möglicherweise taktische Gefechtsfeldeinsätze mit Nuklearwaffen durchführt, umso größer ist die Gefahr, die Abschreckungswirkung von Nuklearwaffen, die gerade darin liegt, dass sie qualitativ etwas ganz anderes als konventionelle Waffen sind. Diese enorme Abschreckungswirkung vor dem Krieg und auch im Krieg, dass man die zurückführt, dass man sie vermindert bis zu einem kritischen Punkt. Über taktische Szenarien zu spekulieren, in denen sozusagen, wie man das mal in den 50er Jahren, der damalige Bundeskanzler Adenauer soll davon gesprochen haben, dass nukleare Artillerie eine Fortsetzung der konventionellen Artillerie einfach sei. Ja, das ist leichtfertiges Gerede, weil es die nukleare Schwelle senkt und weil es die Abschreckungswirkung von Nuklearwaffen eben auch senkt. Und wir haben doch alles Interesse daran, dass wir diese Abschreckungswirkung maximieren und uns nicht auf irgendwelche Szenarien von taktischen Einsätzen auf dem Gefechtsfeld von Nuklearwaffen einlassen.
Herr Lübkemeyer, mit meiner letzten Frage würde ich ganz gerne noch einmal über das Geld sprechen. Wir nehmen gerade in Deutschland viel, viel Geld in die Hand, um die Luftwaffenbasis in Büchel in Rheinland-Pfalz so auszustatten, dass eben bald dort die US-amerikanischen F-35-Kampfjets mit den neuen Atomwaffen stationiert sein können. War das eigentlich eine voreilige Entscheidung des noch amtierenden Kanzlers, wenn wir uns denn schon Richtung Frankreich bewegen gerade? Müssten wir dann nicht Büchel eigentlich fit machen für die französischen Rafale-Jets?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, das war keine voreilige Entscheidung. Gerade ich als jemand, der, das darf ich ja für mich sagen, schon seit einiger Zeit dafür eintritt, dass Deutschland dieses Dialogangebot des französischen Präsidenten aufnimmt. Ich würde sagen, dass solange es möglich ist, wir alles dafür tun sollten, was von unserer Seite möglich ist, diesen amerikanischen Schutzschirm zu erhalten. Denn selbst wenn man versucht, eine nähere Anbindung an den französischen Schutzschirm zu bekommen, und ich bin dafür, dass das zunächst einmal und vor allem als eine Rückversicherung Deutschlands geschaffen wird für den Fall, dass die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, dass die Verlässlichkeit ihres nuklearen Beistandsversprechens weiter erodiert, dass man zunächst einmal das als eine Rückversicherungsoption begreift und dass man von unserer Seite aus keinen Zweifel daran weckt, dass die Amerikaner auch weiterhin uns nicht nur konventionell, sondern nuklear beistehen könnten. Natürlich ist das ein Dilemma, wie Sie zu Recht gesagt haben. Natürlich ist das eine Zwickmühle. Ja. Auf der einen Seite muss man, und da kommen wir zurück auf die eingangs zitierten Äußerungen des möglichen künftigen Bundeskanzlers, auf der einen Seite hilft es nicht, jetzt wirklich nicht mehr länger den Kopf in den Sand zu stecken. Dieser Sand ist dabei, sich zu verflüchtigen. Und Deutschland muss sich darauf vorbereiten, dass es möglicherweise zu einem kompletten Rückzug dieses nuklearen Beistandsversprechens kommen könnte. Ja, das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite sollten wir so wenig wie möglich dazu beitragen, in Washington diejenigen zu bestärken, die das möglicherweise ohnehin planen oder vorhaben. Das ist eine Gratwanderung, das ist so. Ja, aber dafür ist Politik da. Und wenn es um Sicherheitspolitik geht, dann geht es eben auch darum, sich für den schlimmsten Fall zu wappnen. Und dieser schlimmste Fall, das können wir jetzt leider nicht mehr ausschließen, dieser schlimmste Fall würde bedeuten, dass die Glaubwürdigkeit des amerikanischen Nuklearversprechens so weit schwindet, dass Deutschland den Schutz durch einen Dritten braucht. Und das kann nach Lage der Dinge nur Paris sein.
Folge 76 von Frankophil über die Bombe und eine historische Gelegenheit zu einer noch engeren Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Zu Gast heute war Eckhard Lübkemeyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon sagt Andreas Noll, danke für Ihr Interesse an dem Podcast.